Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist wieder Mittwoch, wieder Guerilla FM-Zeit und wir begrüßen unsere charmanten Gastgeber
Petra
und Anthony
von der Guerilla Marketing Group. Tja, Freunde, wir haben beim letzten Mal das Thema...
Leistung erbringen.
Ach, richtig.
Können wir das nicht so lassen? Wir senden einfach so.
Genau. In den letzten Wochen hatten wir uns dem Thema die Leistung erbringen zugewandt, das Thema auch erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, ihr lieben Hörer auch. Heute geht es zum sechsten, dem letzten Schritt. Danach ist der Theorieteil ja quasi vorbei, was aber nicht heißt, dass es weniger spannend wird. Ich glaube ganz im Gegenteil, aber dazu später mehr. Jetzt geht es also um Schritt Nummer 6. Welcher ist denn der sechste Schritt?
Das Thema Referenzen. Was tue ich, wenn ich die Leistung erfolgreich erfüllt habe, der Kunde mit mir zufrieden ist und wie kann ich das nutzen, wie könnt ihr das nutzen, um weiterempfohlen zu werden, erfolgreich weiterempfohlen zu werden und damit neues Geschäft zu generieren?
Okay, empfehlen, da stellen wir uns erstmal ganz dumm. Ist das denn eigentlich so wichtig?
Ich glaube schon. Ungefähr 80-90% der meisten kleinen Selbstständigen, der Existenzgründer und der 2-3-4-5 Mannbetriebe, glaube ich, leben im Wesentlichen von Empfehlungen. Von dem positiven Weitererzählen, du kennst du die nicht, da muss man hingehen, ist eine tolle Werkstatt. Ich glaube nicht, dass die ihre Kunden gewinnen über große Werbekampagnen, das ist eher unüblich. Also Empfehlung ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Instrumente.
Das verstehe ich so, dass das natürlich auch so ist, weil sie sich keine großen Werbekampagnen leisten können, richtig?
Ich glaube nur zum Teil. Wenn man mal zum Beispiel dran denkt, profanes Beispiel, wir haben gerade neue Fenster einbauen lassen und vor 2 Jahren, als wir uns mit dem Gedanken getragen haben, sagte eine Freundin gerade zu mir, Mensch, ich habe da gerade eine tolle Fensterfirma. Was mache ich? Gucke ich in die gelben Seiten oder gucke ich mir erstmal die empfohlene Fensterfirma an? Ich habe das dann so gemacht, habe mir die Fensterfirma angeguckt, noch ein anderes Angebot eingeholt von einem Nachbarn. Somit hatte ich 2 Empfehlungen, die ich vergleichen konnte und habe dann die eine Empfehlung genommen. Es spart mir viel Zeit. Ich habe schon mal, oder die haben schon mal einen Vertrauensvorschuss. Ich aber auch, wenn ich weiß, dass die Fenster schon einmal gut und erfolgreich, ohne viel Ärger, wie man das ja bei Handwerkern öfters mal hat, eingebaut haben. Und das hat dann auch in dem Fall wunderbar erfolgreich geklappt.
Da ist ja schon ein wichtiges Stichwort gefallen, das, denke ich, eine große Rolle spielt bei dem Thema, nämlich Vertrauen.
Absolut. Und eine Empfehlung ist ein aktiver Vertrauensvorschuss. Für denjenigen, der empfohlen wird, aber auch derjenige, der kauft, der hat ja oft Sorge, die Katze im Sack zu kaufen. Wir hatten das ja in einer der letzten Folgen, dass eben Angst auf beiden Seiten auch immer vorhanden ist, auf Verkäufer- wie auf Käuferseite. Und der Käufer denkt ja auch, treffe ich die richtige Entscheidung? Was mache ich? An wen wende ich mich? Bin ich da richtig aufgehoben? Verstehen die mich? Und der Verkäufer denkt natürlich auch, wie komme ich jetzt wieder zu einem neuen Geschäft? Ist das ein Kunde, der zu mir passen könnte? Etc., etc. Und da wäre es einfach dumm, nach einer guten, erfolgreichen Leistung oder nach einem guten Geschäft, einer guten Auftragserfüllung, dieses Thema Empfehlung nicht zu nutzen.
Das bedeutet also, um das mal so ein bisschen psychologisch anzugehen, ist mein Hobby.
Ja.
Ich habe also die Chance zu sagen, hey, ich bin A und erbringe Leistung für B. Und wenn ich das ordentlich mache, habe ich ja die Chance, dass B mir, ohne dass ich das aktiv merke, seinen Vertrauenskreis, also C, D, E, F, G bis Z, eröffnet, indem er durch die Welt rennt und eben beim Thema Fenster im Kopf Google hinterlegt hat, ich bin der Größte.
Also erstmal psychologisch und alphabetisch super dargestellt, Andi, wie immer auf dem Punkt.
Ja, entgegen meiner Art.
Google ja auch. Wobei, ich denke mal, wenn wir alle mal in uns reinhorchen, empfehlen wir so oder so jemanden gerne weiter. Also bei Toni war das neulich so, wir sprachen über einen Toaster und sofort, schwupps, ungefragt, empfiehlt er mir einen Toaster.
Toni?
Toni, genau. Und ja, er kann auch Toaster empfehlen. Und das Ganze zeigt, dass wir so oder so ungefragt auch Dinge empfehlen, weil jeder, der zufrieden war mit einer Leistung, empfiehlt das gerne weiter. Genauso wie wir natürlich auch ungefragt, wenn wir irgendwo mit ganz unzufrieden waren, das auch ganz vielen Leuten weitererzählen.
Und jetzt, um die Kurve auch zum Marketing zu kriegen, das hat natürlich auch einen anderen Aspekt. Der eine hat damit zu tun, wenn ich den Kunden habe und ich habe Glück, wie Andi sagt, ungefragt und unaufgefordert, erzählt der weiter, dann habe ich einen, ich nenne das jetzt mal ungerichteten Marketing-Effekt. Ich weiß ja nicht, ob er auftritt. Also wenn ich Glück habe, erzählen meine Kunden jetzt heute zufällig von mir und sagen das toll. Und wenn ich Pech habe, erzählen sie eben die heute nicht davon und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht. Und das heißt, dass die Empfehlung eben nicht planbar ist. Und andererseits kann ich aber die Grundlage des Empfehlens, nämlich die Zufriedenheit eines Kunden, auch nutzen, um Interessenten, die den Kunden gar nicht kennen, davon zu überzeugen, dass ich gute Arbeit mache. Und dann wird es für mich auch ein Marketinginstrument. Ich meine, das Empfehlungsmarketing als Begriff ist ja bekannt. Da gibt es Spezialisten, die sich damit auskennen. Vielleicht interviewen wir auch mal einen oder eine Spezialistin dazu. Aber für mich ist die Frage, wie mache ich denn aus den zufriedenen Kunden, wie mache ich denn aus denen Marketingmaterial? Weil das kann ich dann reproduzieren, auf meine Webseite stellen, in meine Unterlagen tun, verschicken und so weiter.
Lass mich noch kurz bei dem Punkt eben stehen bleiben. Dieses Empfehlungsmarketing. Also Frage 1, sind denn Empfehlungsmarketing und Vertrauensmarketing zwei verschiedene Begriffe oder ist das eigentlich dasselbe?
Für mich ist das, bedingt das eine das andere. Wenn es kein Vertrauen gibt, dann nutzt die Empfehlung auch nicht.
Das heißt, was du, Petra, seinerzeit erzählt hast, die Sache mit diesen Kerzen oder Dessous-Partys oder so, das wäre doch eigentlich, das geht doch auch ein bisschen in die Kerbe, oder? Dass ich sage, ich hole Leute, die mir vertrauen.
Genau.
Und die gucken sich ein Produkt an, was sie in dem Fall ja sogar gar nicht kennen, was ja bei Empfehlungen dann eigentlich auch immer so ist, machen es aber, weil sie mir vertrauen.
Ja, genau.
Das heißt, das wäre auch so eine Richtung.
Ist sowohl als auch. Ist sowohl Vertrauensmarketing, ist auch Empfehlungsmarketing.
Ja, aber es geht ja um diese Überzeugungsstrategien, über die wir gesprochen haben, könnt ihr euch ja daran erinnern. Diese Frage, dass wenn ich jemanden, dem ich glaube, wenn der mir sagt, das ist gut, dann ist das sehr viel leichter für den Anbieter, dann mich zu überzeugen. Wenn ich dem natürlich nicht glaube, deswegen ist für mich die, wenn du sozusagen sagst, was ist der eigentlich der wichtigere Begriff, dann ist für mich Vertrauensmarketing, auch wenn dieser Begriff nicht so bekannt ist, erheblich relevanter für mich als die Frage der Empfehlung. Mhm. Weil wenn ich jemandem nicht glaube und der empfiehlt mir was, dann ist mir das völlig egal. Also ohne die Vertrauensgrundlage zwischen der Person nutzt das nichts. Und manchmal ist es eine Institution. Also normalerweise sind es ja Menschen. Also wenn jetzt Andi, der sich jetzt gut mit Computern auskennt, sagt, ja, guck mal, das ist ein tolle Tastatur, tolles Keyboard für deinen Rechner, mach genau das was, dann gehe ich vielleicht eher in den Laden und kaufe diese Tastatur, als wenn mir das jemand empfiehlt, den ich überhaupt nicht einschätzen kann oder den ich auch nicht für kompetent halte. Ja? Und bei Institutionen, sowas wie Stiftung Warentest, wird ja häufig benutzt auch in der Werbung. Die Stiftung Warentest gilt als jemand, der vertrauenswürdig ist und der, wenn er sein Prüfsiegel dort aufdruckt und sagt, jawohl, nach dem Test gut, dann sagen die Leute, es ist ein gutes Produkt. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, weil es hat ja eben ganz bestimmte Kriterien. Das ist ja fast eine Art Wissenschaft, mit der die Stiftung Warentest diese Tests durchführt, die ja vielleicht auch nicht meinen Kriterien entsprechen. Vielleicht sagt die Stiftung Warentest, das Produkt ist nicht so toll oder ist toll und ich finde es gut oder schlecht, trotz alledem. Also für mich ist Vertrauensmarketing, worauf das Empfehlungsmarketing basiert und deswegen auch funktioniert, die wichtigste Basis. Und wenn jemand mir vertraut, dann glaubt er eben auch der Empfehlung eher, als wenn er mir eben nicht vertraut. Bezogen darauf, dass man mir dieses abnimmt. Das hat ja auch was mit der Kompetenz zu tun. Wenn du mich jetzt was fragen würdest, ich bin ja nun kein Mediziner und sagst, was soll ich denn jetzt machen? Welche Operation würdest du denn vorschlagen? Ja, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas sagen. Das kann aber richtig oder falsch sein, weil ich da keine Ahnung habe. Insofern würdest du mir nicht glauben. Nicht so sehr. Ja, aber es hat sehr viel mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Sobald das im Alltag ist und du sagst, ich brauche eine Werkstatt, dann sag ich, oh, hast du da gute Erfahrungen gemacht? Ja, dann nehme ich die, weil ich glaube, dass du mich nicht anlügen wirst. Und warum solltest du auch? Und ich glaube, der wesentliche Punkt hat damit zu tun, du hast keinen Vorteil davon. Normalerweise. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt der Werkstatt sagst, geh doch zu der Werkstatt in Spandau, die ist ganz toll, dann geben die dir ja im Normalfall nicht einen Nachlass auf die nächste Werkstattrechnung, wenn du sein eigenes Auto dahin bringst. Und aufgrund dessen, dass ich das glaube, basieren diese ganzen Systeme, auch Quipe, dieser Restaurantempfehlung, basiert darauf, dass man hofft, dass der da die Empfehlung abgibt, dass der das da nicht reinschreibt, weil der Inhaber ist, sondern weil das einfach Besucher dieses Restaurants sind und dass die ihre ehrliche Erfahrung reinschreiben. Und wir wollen eben vermeiden, dass wir schlechte Erfahrungen selber machen müssen, wenn die ein anderer schon 3, 4, 5 Mal gemacht hat, gehen wir da eben nicht mehr hin.
Gut, aber da würde ich dich gerne bremsen an der Stelle, aus zwei Gründen. Das eine, dieses spannende Thema, dieses anonyme Vertrauen im Internet, da wollten wir ja eine Sondersendung drüber machen, weil das nun wirklich sehr wichtig ist. Und zweitens, würde ich gerne noch betonen, gerade für unsere Hörer, weil das so klingt wie, naja, so tralala Empfehlung. Was ich noch wichtig finde, und da kannst du bestimmt mein Halbwissen ein weiteres Mal ergänzen, als ich vor vielen, vielen Jahren meine Diplomarbeit geschrieben habe, da gab es Untersuchungen, grob erinnere ich mich, ein zufriedener Kunde sagt es 3 Leuten, ein unzufriedener Kunde aber 12 oder 13. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Zahlen heute sind, aber das zeigt vielleicht nochmal, nicht nur, wie wichtig eine Empfehlung ist, sondern auch, wie man sich doch lieber eher vor Nicht-Empfehlungen, nenne ich es mal, hüten sollte.
Mhm. Ja, der Punkt ist da sehr deutlich. Die Aussagen, ich kenne diese Studien auch, die sind zum Teil noch drastischer. Wir haben sie selber nicht durchgeführt und wir können es jetzt nicht sagen, aber den meisten Leute erzählen relativ selten von den Sachen, die toll funktionieren, es sei denn, sie sind megamäßig toll. Also wenn sie normal toll sind oder gut oder erwartungsgemäß, dann sagt man nicht, das war ja super toll und deswegen rede ich darüber, sondern das ist für mich Normalität. Ich erwarte also eine bestimmte Leistung und die ist okay. Wenn ich also zu einem Bäcker gehe und das Brot ist gut, dann sage ich, Brot ist gut, abgehakt. Es muss schon sowas von unglaublich gut sein, dass ich jemandem unaufgefordert davon erzähle und sage, du musst unbedingt zu diesem Bäcker, der hat das tollste Vollkornbrot der Welt. Wenn es aber schlecht war, dann ist es eine Abweichung von der Norm. Und dann neigen wir Menschen dazu, jedem, den wir treffen, zu erzählen, stell dir mal vor, ich habe da Brot gekauft, das war ganz ungenießbar und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass da eine große, dass das spielt eine Riesenrolle, dass die Leute eben dann über die Negativerfahrung sehr viel häufiger reden. Was uns auf den Punkt der letzten Folgen zurück zeigt, dass es einfach wichtig ist, dass man gute Leistungen erbringt, weil wenn man die nicht erbringt, dann hat man plötzlich 20 Leute, die schlecht über einen reden und das ist dann natürlich keine Referenz, die dazu führt, dass man ein neues Geschäft bekommt.
Und um jetzt nochmal die Schwelle zu nehmen, falls jetzt jemand denkt, mein Gott, was soll ich denn noch tun, außer gut mein Geschäft zu erledigen. Gut heißt nicht immer, dass man das Wunder wie super doll extra mäßige an Geld bieten muss. Oft ist es auch, dass man einfach als Mensch zum Beispiel besonderen Anteil am Kunden nimmt und dem Kunden besonders zugewandt ist. Das kann manchmal sein, also profanes Beispiel, ein Supermarkt, in dem ich meistens samstags einkaufe, da gibt es eine Kassiererin, die extrem nett ist, die einen immer mit Namen anspricht, die einen wirklich anguckt, die einem immer einen schönen Tag wünscht und nicht blabla auswendig gelernt, sondern wirklich extrem nett gemeint. Und an die Kassenstange stelle ich mich dann auch immer, auch wenn die länger ist. Ja, und das ist auch für mich mit ein Kriterium, in diesen Supermarkt zu gehen, der ein bisschen teurer ist als andere in mancherlei Hinsicht, aber es ist eben eine Kleinigkeit.
Welcher
ist
denn das?
Edeka Reichelt.
Kann man doch nicht sagen,
oder? Einer in Reinickendorf hier, ja, in Berlin.
Wenn alle zum Discounter laufen, kann man doch auch sagen, man geht da hin.
Es kann
dahin.
Auch mal beim Discounter eine nette geben, aber das sind diese netten Erfahrungen oder Kabel Deutschland. Man mag von Kabel Deutschland jetzt gehört haben, was man wollte. Ich habe letztens einen ganz netten Verkäufer hier erlebt, nicht nur ein Techniker war es eigentlich. Und an sich hatten die ein Kabel Deutschland Problem, was ich nicht hatte. Also die hatten ein formales Problem, Vertragsproblem. Und weil dieser Herr so nett war, weil der einfach einen richtig guten Job von der Verkäuferseite und von der menschlichen, psychologischen Seite gemacht hat, habe ich einen Vertrag abgeschlossen, wo ich jetzt 50% mehr zahle monatlich und mich noch gut dabei fühle und einen Gewinn gemacht habe, wie ich denke.
Ich fühle mich nicht gut.
Also Win-Win für alle Seiten außer Tonis.
Ja.
Erleben Sie nächste Woche die Folge Gerehe FM, die Scheidung. Schalten Sie ein.
Naja, also ich habe, und um nochmal auf Kabel Deutschland zu kommen, in letzter Zeit habe ich sehr viele negative Meinungen über Kabel Deutschland gehört, wie man ja auch über die Telekom immer mal wieder was hört. Und das zeigt einfach, wie so ein einzelnes menschliches Erlebnis sowas eben wieder wettmachen kann. Weil diesen Typen würde ich weiterempfehlen. Ich habe auch seine Visitenkarte und wenn das irgendwie in sein Gebiet fällt, würde ich den gerne weiterempfehlen. Das mache ich auch von alleine. Aber die Frage, die wahrscheinlich alle Hörer brennend interessiert, ist, wie kann ich denn selber den Motor anschmeißen, um noch mehr sinnvolle, gute Empfehlungen zu bekommen, richtig?
Jawohl. Und wie es meine Pflicht ist, wird die Spannungskurve noch weiter erhöht durch einen Zwischenwurf. Das habe ich ja von dir, Toni, auch mal erlebt oder gehört. Ich glaube, im privaten Umfeld. Und habe das auch für mich übernommen, dass man sagt, okay, wenn irgendwer so super unzufrieden ist, ich sage das jetzt, damit wir die negativen Aspekte abgearbeitet haben und ihr dann erzählt, wie man es positiv biegt. Aber das habe ich auch für die Praxis übernommen, wenn auch bloß theoretisch, denn es ist noch nicht vorgekommen, dass es heißt, pass auf, wenn jemand super unzufrieden ist, auch wenn das ja nicht selten am Kunden liegen kann, machen wir uns nichts vor, dass wir dann sagen, okay, pass mal auf, bevor du, ich weiß nicht, wo ich den Satz gehört habe, ich glaube, es war von dir, Toni, egal, bevor du überall rumrennst und erzählst, ich kann nichts, dann zahl eben nichts und hau ab. Mhm. Das vielleicht, also wäre ja meine Maßnahme, dass man im Zweifel dann sagt, pass mal auf, dann verzichte ich auf das bisschen, fühle mich als Sieger, weil der hat sich im Zweifel bereichert und sage halt, naja gut, also bevor sie rumrennen und erzählen so und so, lassen wir es einfach sein und finde ich persönlich eine gute Maßnahme.
Ja, es ist wie,
Toni, hatte ich das von dir?
Ja, die Geld, also so ähnlich wie bei der Geld-Zurück-Garantie auch, ja, zu sagen, ich stehe dafür ein und wenn es nicht taugt, Ihrer Meinung nach als Kunde, dann muss der Kunde nicht bezahlen. Das hat natürlich gewisse Risiken, klar, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es immer einfacher und verhindert böse Nachrede oder üble Nachrede, wenn ich eben extrem unzufrieden bin. Aber jetzt drehen wir es mal um und gehen mal auf die Zufriedenen.
Genau, jetzt kommt...
Was ich glaube, was ganz wichtig ist, das kann man ja in Stufen machen. Also das eine hat damit zu tun, wenn ich anfange zu arbeiten, da habe ich ja meistens nicht viele Kunden. Aber sobald ich einen habe, dann finde ich das Einfachste ist zu sagen, ich habe eine Liste von ehemaligen Klienten, wenn das erlaubt ist. Also wenn ich eine Psychiatrie-Patienten habe, dann werde ich da wahrscheinlich keine Liste veröffentlichen, ja.
Ja, wir in der Praxis dürfen es auch nicht, also auch anonym nicht. Ich weiß nicht, wo es steht und warum, aber wir dürfen keine Testimonials auf die Webseite etc. stellen. Mhm. Wir dürfen auf Quibe und DocInsider verlinken, was wir auch tun, aber wir dürfen es nicht online stellen.
Ja, interessant.
Ich denke, Steuerberater und Rechtsanwälte können das auch
genau.
nicht.
Genau. Ja, aber dann muss ich die nächste Stufe machen. Aber wenn ich jetzt ein normaler Dienstleister bin, ich bin Grafiker oder so, ja, dann kann ich als Grafiker eine Liste machen und sagen, ich habe für die und die Leute gearbeitet. Das ist für mich erstmal die erste Stufe überhaupt, weil wenn da einer hingeht, dann sieht er sofort, ach guck mal, der hat zumindest schon mal Aufträge abgearbeitet. Ja, muss man vielleicht fangen wir mal so an. Der hat schon mal Aufträge abgewickelt. Das ist also jetzt nicht, hier bin ich der Prototyp des Kunden für den, sondern der hat schon mal was geleistet.
Oder, so ist mein Eindruck oft, jemand Ernsthaftes, jemand Großes, den man kennt, Siemens, IBM oder so, hat sich mal für den entschieden. Das ist ja schon mal was.
Genau. Mhm. Das ist, wenn man dann zum Beispiel die Werbeagenturen anguckt, dann sind das Unmengen an Grafikern und Werbeagenturen, die alle schon für IBM und die Telekom und so gearbeitet haben, weil das solche Riesenunternehmen sind. Das hilft einem natürlich dann auch begrenzt, sage ich mal. Ja, weil was haben die, was heißt denn das? Das ist nämlich dann die nächste
Frage. Das heißt auf jeden Fall, es wird teuer für mich.
Vielleicht, ja. Also wenn der nur solche
Nein,
Namen hat.
Manchmal schüchtern mich so Referenzen auch ein, wo ich halt denke, oh Gott.
Ja, es kann sowohl als auch.
Abhängig von meiner Zielgruppe. Ja. Also wenn ich bei der Telekom arbeite oder bei O2.
Und deiner eigenen Interpretation.
Und ja gut, aber gehen wir mal, natürlich. Was ist die normale Interpretation? Wenn da nur große Namen stehen, sage ich, wahrscheinlich sind die teuer.
Ja? Also wir können da mal ein bisschen selbstkritisch sein. Bevor wir uns richtig kannten und ich das auf eurer Webseite gesehen habe, habe ich auch gedacht, ihr redet gar nicht mit mir.
Weil da so tolle Unternehmen draufstehen.
Ja, klar.
Ja.
Weil was steht da? War das die Adidas, IBM oder vertue ich mich? Ihr könnt ja mal auf die Webseite gucken, da steht's.
Adidas, ja.
Und da habe ich auch gedacht, so, oh, um Himmels Willen, ja, die fassen dich nicht mit der Kneifzange an. Also ich, für mich war das, sage ich mal, ein bisschen abschreckend.
Sollen wir die jetzt runternehmen, Andi?
Gut, ihr macht's ja jetzt aus Mitleid, aber was das?
Sollen wir die ganzen Namen runternehmen, Andi?
Nee, natürlich nicht.
Ja, also das ist also für mich Punkt 1. Also ich habe eine Liste von Kunden und vielleicht ist gut, wenn man die unterteilt in Kategorien und sagt, okay, wir haben für Großunternehmen gearbeitet, das sind die 5. Da hatten wir
Groß, Klein, Mittel,
dann haben wir Mittelstand und dann
Branchen.
Haben wir vielleicht Kleinst, weiß gar nicht mehr.
Genau. Habt ihr das unterteilt? Das ist ewig her, dass ich es angesehen habe.
Nee, wir haben es nach Branchen.
Nicht. Wir haben es nach Branchen.
Ja. Mhm. Ja, aber grundsätzlich von der Idee könnte man es auch natürlich in so eine Kategorisierung machen. Aber Fakt für mich ist, zuerst
kommen
wir Liste.
Zu diesem Punkt kommen wir dann wahrscheinlich noch in einer der nächsten Folgen, wenn es um den Aufbau einer guten, ausgewogenen Webseite geht.
Das machen wir dann, wenn wir über das Web noch reden.
Kurzer Ausblick.
Und dann das ist das für mich Schritt 1. Und dann ist der nächste Schritt vor dem vor der wirklichen den Testimonials, wie man so schön sagt, vor den Kundenaussagen, ist für mich der Schritt, der danach kommt, eine Fallstudie.
Und noch vor der Fallstudie als allererstes ist es auch immer, dass man mit dem Kunden einen guten Abgang schafft, so man denn One-to-One verkauft und nicht irgendwo nur was hinschickt. Also sehr häufig bekommen wir auch Briefe, von wenn wir übers Internet Sachen bestellen, wo dann nochmal wir hoffen, dass sie zufrieden sind. Finde ich persönlich ganz wichtig, weil das lässt mich ja auch nochmal reflektieren als Käufer, wie zufrieden bin ich denn, ja? Und im persönlichen Gespräch, also bei uns im Training, wenn wir auch das Produkt sind und die Leistung erbringen, dann wäre das auch nochmal so, man spricht nochmal und findet einen runden Abschluss und hinterlässt den Kunden oder man verabschiedet sich als ja auf einer Stufe Win-Win und testet nochmal, ist er zufrieden.
Und das ist inzwischen wirklich schon verbreitet. Also ich muss fast sagen, ich finde es zwar super, ich mache es auch irgendwann, aber ich habe im Moment in meinem Posteingang 3 Mails von Internetshops. So, du hast gekauft, du hast bekommen, jetzt bewerte uns mal. Mache ich auch noch.
Na klar.
Aber irgendwann denkst du so, boah, Mensch, der 8. Laden jetzt.
Alles, was
überall, wo du was kaufst, musst du gleich eine Frage
buchen. Na klar.
Aber natürlich hat er recht.
Nein, muss ja nicht. Aber gut, wenn ich eben nur online die Möglichkeit habe, das in einer persönlichen so zu ersetzen, ist es besser, ich mach's, als ich mach's gar nicht. Und ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahlen sind. Wir beantworten auch nicht immer jede, weil wir es manchmal einfach nicht schaffen, aus Zeitgründen. Aber ich finde, das ist gut, weil das zeigt zumindest das Signal, hey, als Kunde bist du mir wichtig. Und das sollte man, wenn man persönlich das Produkt und die Dienstleistung erbringt, ja, auch immer als erstes schon mal sich trauen. Ja, manch einer traut sich das vielleicht nicht. Ja, also einfach auch diese Zufriedenheit, sich so zu verabschieden, so zu trennen.
Also wie lautet demnach der Praxistipp? Immer ein Schlussgespräch machen oder alles ganz platt gesagt, sagt ihr es in schön.
Ja, auch nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, was noch offen ist? Sind Sie zufrieden? Würden Sie mich gerne weiterempfehlen? Die Fensterfirma, ganz profan, hat mir 2 Visitenkarten in die Rechnung gesteckt. Und auf die letzte Visitenkarte, kommt gleich nochmal ein Praxistipp von dir, auf die eine Visitenkarte geschrieben, falls Nachbarn neidisch auf die Fenster gucken, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, zu denen passt das auch sehr gut. Ich meine, ich empfehle die sowieso weiter, aber das passt ganz gut. Und da kommt jetzt noch der Tipp von Toni.
Ja, also wenn man eine Visitenkarte, das haben ja die meisten, wenn man eine Visitenkarte hat, da habe ich mal vor vielen Jahren was gelernt, was auch sehr praktisch ist, dass man da beim Kontakt mit jemandem, den man neu kennenlernt, nicht eine Visitenkarte rausgibt, sondern 2 und dem dann auch gleich sagt, ach Mensch, ich habe Ihnen noch eine 2. gegeben und wenn Sie jemanden kennen, der jemanden sucht, der das Gleiche macht, wie ich es eben anbiete, dann seien Sie doch so lieb und geben diese Karte gleich an den weiter. Wenn man dem 5 oder 6 gibt, dann schmeißt er die alle weg. Wenn man ihm 2 gibt, hebt er die auch auf. Und das hat noch einen anderen positiven Effekt. Wenn man sich mal drüber, wenn man drüber nachdenkt, wenn jemand empfiehlt, dann sagt er, ach Mensch, warte mal, ich habe da irgendwo die Visitenkarte von dem und sucht die, aber die Visitenkarte will er nicht rausgeben. Wenn er nämlich nur eine hat, gibt er die auch nicht weg. Weil das ist, dann ist sie ja weg und wenn er so fotokopiert, dann habe ich irgendwo eine Fotokopie, das ist auch doof. Also wirklich physikalisch diese 2. Visitenkarte jemand in die Hand drücken. Und der andere Effekt davon ist, dass man sich das auch als Marketinginstrument sich selbst überlegen kann, aktiv. Und das war auch ein Tipp, den ich von einem Vertriebstrainer habe vor vielen Jahren, dass man jede Woche 20 neue Visitenkarten in seinen Kalender oder wo man die auch immer aufbewahrt, reinsteckt. Und am Ende der Woche sollten diese 20 Visitenkarten verteilt sein. Also 10 neue Kontakte pro Woche gemacht hat, um im Marketing sich sozusagen ein bisschen zu verbreitern. Das ist mein Tipp für die Woche. Aber ich habe auch noch eine Aufgabe, das sollten wir ja nicht vergessen. Und zwar, dass man anfängt, die Liste seiner Klienten mal wirklich alle aufzuschreiben. Viele Leute haben ja ganz viele Kunden über viele Jahre. Es hören ja auch Leute hier den Podcast, die jetzt schon viele Jahre als Unternehmer oder Selbstständige tätig sind. Und die haben ganz viele Kunden. Und man vergisst einfach mal durchzugehen und zu sagen, wer ist eigentlich in den letzten 5 Jahren dazugekommen? Und sich mal hinsetzt und einen Tag nur alle seine Kunden auflistet und sagt, wen habe ich denn noch bedient und in welche Kategorie könnte ich den einsortieren, damit ich dann, wenn jemand fragt, sagen kann, hier sind die 12 Energieunternehmen und Stadtwerke, für die ich hier gearbeitet habe. Weil viele Kunden, wenn es in Industrien sind, wo man sagt reife Industrie, die suchen nach Anbietern, die schon in ihrer Branche selber gearbeitet haben. Also die meisten Leute wollen eben nicht jemand Branchenfremdes anheuern, sondern die wollen jemand, der schon mal für die Modeindustrie gearbeitet hat. Und dann hilft es natürlich, wenn ich 5 Modekunden auf meiner Liste habe, wenn ich die dann auch habe, ja. Oder wenn ich Automobilkonzern und der liest, ich habe schon für Volkswagen gearbeitet, dann heuert mich BMW möglicherweise lieber an, als wenn ich sage, ich habe noch nie für einen Automobilkonzern gearbeitet. Also das ist was jeder für sich machen kann, sich aufschreiben, welche Kunden er schon mal bedient hat.
Und es soll ja auch schon passiert sein, dass einem beim Auflisten dieser Kunden einfällt, ach weißt du, den kann ich ja mal anrufen, vielleicht fällt ihm gerade ein, dass er mich nochmal braucht.
Absolut, ja, weil bestehende Kunden anrufen ist immer einfacher, als neue Kunden zu gewinnen.
Dann sind wir schon durch für diese Woche?
Wir sind durch.
Jawohl. Ui.
Wir haben ja noch den Guerilla der Woche, sollten wir nicht vergessen.
Richtig, richtig. Ja, ein super Guerilla, wobei, wie sagt man, eine Guerillette in diesem Fall.
Guerilla.
Eine Guerillera natürlich. Wobei, das stimmt ja nicht, es ist ja Erich Sixt, nicht Erika Sixt. Ja, wieder mal, wie in den vergangenen Jahren, hat es die Sixt AG geschafft, eine wunderbare, wie wir finden, Guerilla-Werbung zu gestalten.
Genau genommen natürlich die Agentur von Sixt.
Ja.
Jungfer Matt.
Ach, wieder was gelernt. Ich dachte, der macht das selber.
Nee.
Ach, guck, nee, ich dachte, der macht das als Chef noch. Ach so, das ist.
Jungfer Matt schon jahrelang sehr erfolgreich in dem Bereich, wie man jetzt auch wieder sieht.
Oh, ist ja schade. Ich
dachte, es wäre Erich Sick selbst, ja.
Fände ich sympathischer, die Story.
Ja, aber er ist der, der es unterstützt und auch.
Und sie setzen das ja um, ja, dann genau. In dem genau. Sinne.
So, was sehen wir denn auf diesem Plakat?
Also jeder kann sich erinnern, vor einigen Wochen gab es ja die berühmte Dienstwagen-Affäre unserer Gesundheitsministerin. Also
noch Gesundheitsministerin?
Ja,
der
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Und die ja in Spanien mit ihrem Firmendienstfahrzeug unterwegs.
Firmen ist gut.
Von mir aus
mit dem
Bundesregierungsfirmenwagen, Dienstwagen unterwegs war. Und der dann gestohlen wurde, wie ja jeder wahrscheinlich weiß, und das dann als Sommerente des Jahres 2009 dann in den Medien entsprechend breitgetreten wurde. Und diese Affäre, die Dienstwagen-Affäre in Anführungszeichen von Ulla Schmidt, hat dann Sixt gleich genutzt, um am Tag nach der Affäre gleich eine erste Anzeige zu schalten. Die kann man auf der Webseite sehen.
Also auf unserer.
Ja, auf der Guerilla FM-Webseite natürlich. Wahrscheinlich auch bei Sixt, aber auf unserer Seite kann man sehen. Die Kampagne ging um, man kann den Mietwagen eben, liebe Ulla, man kann den Mietwagen auch in Alicante für ab 29 Euro.
Sixt gibt es auch in Alicante, genau. Am Tag 29 Euro inklusive Diebstahlsicherung.
So, dann am Tag drauf kam eine raus, das war Montag, am Dienstag kam dann raus, weißt du noch, Petra?
Dann kam Ulla Schmidt mit der Sixt-Mitgliedskarte, das nächste Mal miete ich.
Ja, und
und die dritte gesehen. Die dritte war Ulla mit einer blonden Dame neben sich, also ein kleiner Vergleich. Sixt, Ulla Schmidt, ja. Von Sixt, also teure Autos nennt man Ulla und günstige Autos nennt man Olla. Olla,
und dann war eine Doppelseite, Spanisch. Eine Doppelseite, auf der einen Seite Ulla Schmidt, auf der anderen Seite der, genau. Sixt-Mitarbeiterin und die beiden im Vergleich. Und einmal war es Ulla und einmal war es Olla auf Spanisch, hallo, als Beispiel dafür, wie unterschiedlich. Und die haben also in 3 Tagen unheimlich viel Presse bekommen. Natürlich, die Fernsehen hat darüber berichtet, den Morgenmagazin, die ganzen TV-Stationen haben sich überboten, das da auch als Beispiel zu nehmen. Und eine sehr Guerilla-mäßige Kampagne, auch wenn sie natürlich ein großes Budget hat und vor allen Dingen schnell umgesetzt, gleich im Internet veröffentlicht. Also die haben es nicht gedruckt und so, sondern zuerst ins Internet gestellt.
Gab es denn da hinterher Dresche juristisch?
Bisher weiß ich nichts davon.
Keine Ahnung. Und wenn, ist die bestimmt einkalkuliert.
Gut. Aber ja. Als Moderator ist es meine Aufgabe, Personen wie Frau Schmidt hier nicht ein zu großes Forum zu geben. Insofern verabschieden wir uns mal lieber für diese Woche und machen nächste Woche weiter mit noch mehr Empfehlungen und noch mehr Referenzen. Bis dahin, macht's gut und eure Liste. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, tschüss sagen eure Guerillas und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.